Bitcoin crasht auf 60.000 Dollar in nur wenigen Tagen. Ein Blutbad, das den gesamten Altcoin-Markt mit in die Tiefe reißt. Die Angst unter Anlegern, extremer als beim FTX-Kollaps, schlimmer als bei jedem Crash zuvor. Mainstream-Medien wie die Financial Times verkünden bereits, Bitcoin ist immer noch 70.000 Dollar zu teuer. Ist das der perfekte Kontraindikator, Kaufsignal, wenn alle in Panik verkaufen? Oder wird dies ein langer Kryptowinter mit Kursen weit unter 50.000 Dollar? Wir wollen es heute klären.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, deinem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen. Wir betrachten die relevantesten Charts und Indikatoren, diskutieren die wichtigsten News und Fundamentals und analysieren für dich den Kryptomarkt. Und das jeden Montag. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Redakteurinnen und Redakteure. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Invest. Es ist Montag, der 9. Februar. Ich bin Johannes Maxwaite und an meiner Seite ist unser Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, ich dachte, letzte Woche wäre schlimm, aber der Markt hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Der Sturz auf 60.000 Dollar fühlte sich echt gnadenlos an. Als wenn jemand um jeden Preis die Bücher lernen musste. Hast du sowas schon mal erlebt?
Ja, es gibt ja eigentlich, man sagt, schlimmer geht nimmer, aber diesmal war es, wo schlimmer geht immer. Erstmal hallo Johannes, hallo ihr Lieben. Das war schon heavy. Also ich habe schon einige Drawdowns erlebt, muss man sagen, über die Jahre. Aber was Donnerstag dann noch entscheidend war, war, glaube ich, dieses ja, konsequente T-Web-Selling, so nennt man das im Fachjargon bei Bitcoin am Donnerstag. Das war schon außergewöhnlich. Da wurden einfach gesagt eine algorithmische Verkaufsstrategie angewandt, bei der ein größeres Verkaufsvolumen gleichmäßig über einen bestimmten Zeitraum im Endeffekt verteilt in den Markt gedrückt wird. Untermauert wird die These tatsächlich durch das Handelsvolumen, was rund 50% oberhalb des Wochendurchschnitts lag bei Bitcoin. Und ich habe in der Telegram-Community am späten Nachmittag auf dieses ungewöhnliche Verhalten hingewiesen und meinte so, ey, irgendwas stimmt da gar nicht. Und am besten, wo sieht man sowas? Wir haben das in der Vergangenheit schon mal häufiger gehabt. Tatsächlich, wenn man sich den Coinbase Prime Index anguckt und der untermauert im Endeffekt eigentlich, wie US-Institutionals, also insgesamt institutionelle Anleger, insbesondere dann am Donnerstag, da piekt es dann so richtig runter, in einer Tour eigentlich abverkauft haben. Es wirkte ja so, als ob da jemand um jeden Preis raus aus Bitcoin wollte und der Coinbase Premium erreichte damit auch den zweiten negativsten Wert seit Aufzeichnung. Ihr seht das hier, da ging es nur einmal und das ist schon eine ganze Weile her, dass wir so einen harten Sell-off gesehen haben. Insofern, das war nicht ohne, wie du schon sagst.
Ja, Stefan, wir blicken nochmal kurz in den Altcoin-Sektor, bevor es dann ins Hauptthema geht. Und wir wollen heute über Sky sprechen, ehemals MakerDAO, man kennt's. Sky hat sich extrem gut gehalten, wie wir hier im Chart sehen. Ist einer der wenigen Kryptos, der auf 7 oder 14 Tage Sicht überhaupt im Plus ist und nähert sich aktuell sogar wieder seinem Jahreshoch. Woher kommt die Performance? Ja, kurz Fundamentals. Das Projekt überzeugt mit seinem Geschäftsmodell bzw. seinen Geschäftszahlen auch. Das ist eine Seltenheit im Crypto-Space. In 2025 stiegen die Protokolleinnahmen auf 338 Millionen Dollar und das USDS-Angebot, also der Stablecoin von Sky, auf 9,2 Milliarden Dollar. Betriebskosten des Kernprotokolls sanken derweil im Jahresvergleich um 63% und fielen im vierten Quartal auf 8,8 Millionen Dollar. Und das Resultat dahinter ist einfach gestiegene Einnahmen und damit halt auch, weil sie es ja mittlerweile haben, Buybacks des Sky Token. Und die halten sich schon 2 Monate lang in Folge auf Rekordniveau, also 8,5 Millionen Dollar zurückgekauft. Stefan, letzte Woche hatten wir Hyperliquid, diese Woche Sky. Ich vernehme hier so ein bisschen einen Trend. Fundamental starke Kryptoprojekte stemmen sich einfach gegen die allgemeine Marktlage und zeigen dann einfach relative Stärke. Zeitgleich sind deren Allzeithochs noch ein ganzes Stückchen entfernt. Glaubst du, wir haben hier gute Einstiegspunkte auf lange Sicht, in dieser breiten Panik hier möglicherweise untergehen?
Ja, also ich war lange Zeit selber ja ein Fan von Maker, weil da es ähnlich wie Aave, ja, einfach gesagt ein Use Case hat, elementar wichtig ist für den DeFi-Space logischerweise. Die Buybacks analog zum Erfolg bei Hyperliquid, bei manchen hat das ja mit den Buybacks gar nicht so gut funktioniert. Bei Hyperliquid sieht man, da läuft's, könnte dem Kurs sicherlich dann auch gut tun. Charttechnisch, deswegen greife ich das gerade nochmal aus. Du sagst, wir sind im Bereich der Jahreshochs tatsächlich. Und da sieht man auch, wir handeln im Grunde genommen, wir haben die letzten Monate jetzt einfach da eine Range aufgebaut. Und ein bisschen problematisch bei der Chart-Einschätzung ist dann leider, ihr wisst es, ursprünglich hieß Sky mal Maker, habe ich gerade schon gesagt. Und dann haben sie das Rebranding gehabt. Jetzt wollen sie eventuell sogar wieder zurückbranden, aber ist eine andere Geschichte. Und aktuell handelt der Bereich, ihr seht es, um die 6,7 Cent, um es genau zu sagen. Was brauchen wir auf der Oberseite? Ein Ausbruch eigentlich über dieses Hoch aus dem Dezember, Ende Dezember, da standen wir bei ungefähr 6,9 Cent. Geht es da drüber, dürfen wir meiner Meinung nach locker mal die 7,3 Cent anlaufen, eventuell sogar irgendwo die 7,7 Cent, also Potenzial wäre dann erstmal. Einen Rückfall auf der anderen Seite, kann man sich so relativ einfach merken, ist zum einen die 20-Tage-Linie und zum anderen dieses horizontale Niveau hier um die 6,3 Cent. Geht es da dann wieder drunter, ist nicht auszuschließen, gerade wenn der Kryptomarkt insgesamt weiter schwächelt oder vielleicht nochmal weitere Schwächeanzeichen zeigt in den nächsten Wochen, Monaten, dass wir da nochmal in diesem Bereich um, ich sag mal grob 5,5 bis 5,2 Cent zurückfallen, Johannes.
Ja, wollt ihr beim Thema Krypto immer einen Schritt voraus sein, dann holt euch jetzt die BTC Echo App, verfügbar im App Store und im Play Store mit Echtzeit-News, Kursalarmen, Prognosen und Analysen. Bleibt ihr immer top informiert. Jetzt downloaden, den Link gibt's auch in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt, dann holt euch das BTC Echo Plus Abo, bereits ab 1 Euro erhältlich. Ihr habt hier exklusiven Zugang zu Expertenanalysen, Interviews, Prognosen und Hintergrundberichten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir gehen jetzt einmal ins Hauptthema über und ja, wir haben letzte Woche den zweiten historischen Crash innerhalb eines halben Jahres erlebt. Im Prinzip ist Bitcoin in einer geraden Kerze von 90k auf 60k binnen weniger Tage gefallen. Wir haben es vorhin ausgerechnet, das waren um die 10, also von Donnerstag Ende Januar auf letzte Woche. Und der folgende Chart, der zeigt einfach ganz gut, die Käufer, die sind ausgestiegen. Wir sehen die realisierten Verluste bei Bitcoin farblich kodiert nach dem Jahr der Käufe der jeweiligen Kohorten. Also wir sehen, es sind Verkäufe der Anleger, die in 2025 und 26 gekauft haben. Die haben 1,5 Milliarden an Verlusten realisiert bei dem jetzigen Crash. Und vom Ausmaß ist das so schlimm wie beim Kollaps von Three Arrows Capital im Juni 2022. Man sieht das da hinten in Orange. Ja, bleiben wir doch mal bei diesem historischen Vergleich. Damals konsolidierte Bitcoin in einer monatelangen Seitwärtsphase, ehe es dann mit FTX zum tatsächlichen Boden und zur tatsächlichen Kapitulation in dem Bärenmarkt kam. Stefan, Stichwort Kapitulation. Die Bullen haben kapituliert, die Bären haben das Ruder übernommen. Das ist jetzt, kann man zweifelsohne sagen. Was glaubst du, wie geht's nach so einem Crash weiter?
Also der Markt muss sich jetzt erstmal sammeln. Und aktuell sehe ich jetzt nicht, dass wir so eine, wir hatten ja letzte, oder wir beide hatten privat schon drüber gesprochen, diese V-Recovery sehen, dass die traditionell eigentlich in stärkeren Pullbacks in Bullenmärkten passiert. Das ist im Grunde genommen, es gibt einmal so ein Open Interest Flushout, und dann wird sich aber auch schnell erholt. Deswegen sagt man da immer V-Recovery, was aussieht wie ein V. Und denn ein solcher Schock bei dem, um mal ein paar Stats zu nennen, Bitcoin insgesamt mittlerweile nun in den letzten 3 Monaten, das mündete jetzt im Endeffekt in dieser krassen Bewegung am letzten Donnerstag, 6,5 Milliarden an ETF-Outflows gesehen hat. Das ist nicht ohne, zumal wir auch seit Jahresbeginn tatsächlich ungefähr 6 Milliarden an Stablecoin-Outflows gesehen haben. Das heißt im Endeffekt, die Leute haben sich ihr Fiat sozusagen zurückgeholt und im Endeffekt die Stablecoins einfach gesagt an Circle oder Tether zurückgegeben. Und Outflows gleichzeitig aus beidem signalisiert eigentlich, dass große Marktakteure, weil von denen reden wir hier, wenn wir über Milliarden reden, bislang noch nicht auf breiter Front aktuell auch Interesse haben. Das sieht man jetzt auch in den letzten Tagen. Wir haben zwar eine technische Gegenbewegung gesehen, aber noch nicht so richtig da sind, vielleicht wirklich den Dip nachhaltig zu kaufen und Bitcoin damit dann auch über die Zeit wirklich hinreichend zu stabilisieren, um es mal so zu sagen.
Ja, das Stablecoin-Ding ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Wir betrachten ja immer auch die Makroliquidität, so Sachen wie M2 und Co. Das ist so die volkswirtschaftliche Komponente, aber natürlich halt auch auf On-Chain-Komponente. Sagen ja auch die Stablecoin-Flüsse viel über die vorhandene Kaufkraft im Kryptospace. Und wenn die nachlässt, dann ist das auf jeden Fall auch ein Warnsignal. Gleichzeitig kann man ja festhalten, dass hier wirklich mal eine Bereinigung stattgefunden hat. Also wir haben im November viel über Short-Term-Holder gesprochen, die den Markt verlassen. Und Short-Term-Holder sind ja immer nur jene, die Bitcoin für 155 Tage halten oder bis 155 Tage. Und jetzt sehen wir aber Verkäufe von im Prinzip der Kohorte, die mit Amtsantritt von Donald Trump eingestiegen sind. Zeitgleich hat Bitcoin ja den gesamten die gesamte Rallye von diesem Trump-Wahlsieg im November 24 abgegeben. Das heißt, man kann eigentlich sagen, die Trump-Touristen, die sind raus aus dieser, aus diesem Markt. Derweil kursieren ja auch Videos, in denen Coinbases Super Bowl-Ad da gezeigt wurde und Leute halt Coinbase ausbuhen. Kurz, Krypto ist wieder uncool, muss man ja sagen. Und ich werde in solchen Phasen dann tatsächlich mal richtig aufgeregt, da ich weiß, niemand schaut mehr hin. Wir kennen das, ne? Google-Searches sind am Boden. Meine besten Investitionen der letzten 5 Jahre habe ich auf jeden Fall in den Bärenmärkten 2022 und 2023 gemacht. Auf denen sitze ich bis heute noch ziemlich gut im Plus. Also ja, Krypto war da auch in einer ähnlichen Situation. Ist das für dich auch so, Stefan? Kann man die bevorstehende Marktphase auch als Chance sehen?
Das kommt sicherlich immer auf den Time Horizon an. Klar, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt in den nächsten 3 Monaten Gewinn machen, würde ich sagen, schwierig. Man kann natürlich so eine Bewegung, Volatilität hilft immer. Und wie du schon sagst, wenn keiner mehr was sieht und alles sozusagen sich abwehren oder abkehren, konntest du ja jetzt auch, wenn du letzten Donnerstag irgendwo halbwegs das Tief, und ich sag mal, das Tief trifft man eh nicht, aber halbwegs in irgendeiner Weise einen wichtigen Support bei Solana, XRP, wo auch immer gekauft hast, Bitcoin selbst, dann bist du ja jetzt auch schon wieder im Plus, teilweise zweistellig. Insofern, man hat zumindest mal zusätzlich gesehen, dass am letzten Donnerstag tatsächlich auch die Shrimp-Flows, wie die hier so schön genannt werden, also Shrimp-Inflows auf Binance, das sind alle, die quasi unter einem Bitcoin auf ihrem Wallet haben, dass die deutlich zugenommen, dass die wirklich gespiked haben mit diesem Move in Richtung dieser 60.000. Da wurden roundabout laut CryptoQuant 1.000 Bitcoin an Binance geschickt. Das zeigt, wie schwierig das Marktumfeld ist, weil zeitgleich an dem Donnerstagabend waren es dann tatsächlich in diesen 24 Stunden, wo dieser konsequente Abverkauf war, 2,2 Milliarden an Long-Liquidationen. Und das unterstreicht eigentlich die Stärke leider der bärischen Trendbewegung, muss man sagen. Zwar haben wir auf der einen Seite logischerweise Saylor, der wie ein Wahnsinniger kauft eigentlich in den letzten Wochen. Und der hat uns womöglich, hatten wir schon mal drüber philosophiert, auch vielleicht noch vor tieferen Kursen bisher bewahrt, muss man sagen, weil der kauft ja schließlich da tatsächlich er nimmt die Gegenpartei ein zu womöglich diesen ETF-Outflows oder anderen Wahlen oder institutionellen, die sich zeitgleich trennen. Gleichzeitig aber scheint TradFi aufgrund der Narrativlosigkeit aktuell kein Interesse zu haben, auf breiter Front zumindest mal zu akkumulieren, also auch über mehrere Größen, nicht nur jetzt ein paar Super Whales, die vielleicht langfristig investieren, sondern dass man im Grunde genommen die Whales und die Sharks etc., dass die alle wieder gleichzeitig irgendwie diese Zuversicht haben und dann im Endeffekt investieren. Und das sieht man ja momentan auch an den ETF-Flows. Dass wir nun unter den Kurs von Trumps Wahlsieg gedroppt sind, ja, einfach gesagt, das Krypto-Präsident-Trump-Narrativ nun auch ausgelutscht scheint, spricht eigentlich dann ein Stück weit auch Bände. Ne? Das heißt so ein bisschen, man muss jetzt überlegen, was kann sein. Wir wissen, morgen ist wieder Weiße Haus. Die Banken und die Stablecoin-Anbieter treffen sich morgen mal wieder bei Donny im Weißen Haus und wollen jetzt über den Structure Builder weiterreden. Vielleicht kann das wieder irgendwo, wenn es da eine positive Einigung gibt, das wieder so ein bisschen Impuls sein. Aber so das richtige Narrativ sehe ich halt aktuell nicht. Ne?
Ja, also wenn wir jetzt einfach mal die Dots zusammenfügen, das macht total Sinn, dass viele von diesen Trump-Touristen, die dann mit Trumps Wahl eingestiegen sind, jetzt, wo Bitcoin quasi zu ihrem Einkaufskurs 69.000, vielleicht ein bisschen drunter gedroppt ist, dass sie da dann wieder aussteigen, basically. Und ja, also du hast recht, also das Trump-Narrativ, das zieht nicht mehr. Jetzt gelten halt richtige regulatorische Fortschritte und die sind ja in letzter Zeit auch ein bisschen ins Straucheln geraten. Und wo du gerade über Michael Saylor sprichst, und hier kommt wieder das Micro-Strategy-Segment in unserem Podcast, er hat gekauft gar nicht so viel, also diesmal sind es 78 Millionen oder jetzt steht hier 90 Millionen, wird dann doch irgendwie korrigiert. Ah nee, andersrum. 78 ist sein Einstiegskurs, 78.000 und es sind rund 90 Millionen geworden, also auch wieder deutlich höher als der jetzige Kurs. Aber ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht so viel, dass es den Kurs maßgeblich bewegt hätte. Das war ja noch vor ein paar Wochen anders, als seine Milliardenkäufe wahrscheinlich wirklich dafür verantwortlich waren, dass wir da auf 98 hochgespiked sind. Ich glaube, das ist jetzt eher so, ja, weiß ich nicht, würde keinen großen Einfluss auf den Kurs haben. Das stimmt mich zumindest positiv, dass die Erholung, die wir jetzt auch gerade sehen, nicht unbedingt nur an Saylor hängt. Und da komme ich jetzt eigentlich auch schon zu dem nächsten Punkt, wenn wir uns so die wahrscheinlichen Szenarien für die nächsten Wochen anschauen. Also Bitcoin konnte sich nach dem Crash auf 60.000 kurzzeitig auf 72.000 erholen. Es ist natürlich erstmal eine technische Gegenbewegung, da findet viel Short-Covering statt. Wenn man so überverkauft ist, dann geht es auch erstmal kurz in die andere Richtung. Wir wissen aber auch, Saylor hat gekauft, jetzt zwar nicht mehr so viel, aber auch Binance hat gerade ziemlich viel in Bitcoin gesteckt. Die haben ja ihren 1 Milliarde Dollar SAFU-Fund.
Mehr im Endeffekt.
Mehr
im Endeffekt als Saylor.
Mehr als Saylor, richtig, genau. Also mehrere 100 Millionen Dollar sind schon geflossen. Ich glaube, 500 Millionen sind wir mehr oder weniger fast da. Das heißt, es soll nochmal circa 500 Millionen reinfließen. Die Frage ist so ein bisschen, was passiert, wenn diese Käufe nachlassen. Ne? Man hat da natürlich irgendwie einen Käufer, der vorübergehend im Markt ist. Gut vorstellbar, dass diese Gegenkäufe gepaart mit der technischen Gegenbewegung also nur temporär sind und die Verkäuferseite in den kommenden Tagen wieder überwiegt. Und dann müssen wir natürlich auch wieder nach unten gucken. Hier kommt die Unterseite dann natürlich ins Spiel. Ich habe hier heute eine Analyse von CryptoQuant gelesen und wir sehen hier im Prinzip die Realized Pricing Bands. Also besser gesagt auch die historische Abweichung vom Realized Price, den haben wir ja schon öfter besprochen, der durchschnittliche Kurs, zu dem alle im Umlauf befindlichen Bitcoin gekauft wurden. Der liegt ja so bei roundabout 55 bis 60k. Das ist hier die gestrichelte Linie, genau.
Das ist hier die gestrichelte blaue.
Exactly.
Genau,
ja, zwei hier. Sachen fand ich in diesem Chart interessant. Also der Analyst, der das ausgepackt hat, meinte, wir haben zum einen das 1,25er Level überschritten. Und das ist seiner Meinung nach hier die lilane Linie, die Grenze zwischen Korrektur und Kapitulation. Also alles darunter ist richtig tiefer Bärenmarkt. Und wir sehen es gerade, da war der Kurs noch bei 68. Das heißt, mit dem Rutsch auf 60 sind wir basically in diesem Bärenmarkt eingetreten. Was auch spannend ist, ist das Level nach ganz unten. Bei einer echten FTX-Style-Kapitulation, da fallen wir statistisch betrachtet meist auf das 0,8er-Level. Das ist die grüne Linie hier. Das ist sozusagen der absolute Boden. Aus On-Chain-Sicht ist das ein Abschlag von 20% des fairen Bitcoin-Kurses. Also nicht unbedingt 20% von hier, sondern vom Realized Price. Und damit aber auch, das zeigen ja diese grünen Balken, die Green Alert Buy Signals sozusagen, eine absolute Kaufgelegenheit. Das ist aber jetzt erstmal so das Worst-Case-Szenario. Der Best-Case, da gab es heute einen Artikel von den Bernstein-Analysten, die nennen diese Phase den schwächsten Bitcoin-Bärenmarkt in der Geschichte. Die jüngste Preisschwäche spiegelt also eher eine Vertrauenskrise wider als ein Versagen auf struktureller oder systematischer Ebene. Und außerdem sehen sie keine typischen Auslöser, die mit früheren Bitcoin-Einbrüchen in Verbindung gebracht wurden. Also so Sachen wie Hedgefonds, die da irgendwie aufgelöst werden, Contagion-Effekte, wie wir es dann auch im Juni 2022 gesehen haben. Also erst Three Arrows Capital, dann diverse Kryptoländer und so weiter, später FTX und andere Börsen. Also das blieb uns bisher erspart oder zumindest wissen wir nicht wirklich öffentlich davon. Stattdessen verweisen die Analysten einfach auf die starke institutionelle Ausrichtung, die nach wie vor auch vorhanden ist. Ihr Ziel, $150,000, und die bleiben dabei tatsächlich. Sie reihen sich damit auch zu den Analysten von JP Morgan und TD Cowen, die in jüngster Zeit den Bitcoin-Boden ausgerufen haben. Schon interessant, dass gerade die Institutional Player jetzt den Bottom callen und nicht die Retail-Leute. Stefan, kannst du diesem Optimismus überhaupt was abgewinnen?
Es ist generell gut, wenn man Fürsprecher hat. Bei Bernstein habe ich so ein bisschen ein Problem, das waren auch die, meiner Meinung nach, die letztes Jahr noch 300.000 oder was auch immer zwischenzeitlich mal ausgerufen haben. Also die kommen mal mit so, da habe ich ja dann, da war ich der Gegensprecher und habe gesagt, never in life können wir so schnell so weit laufen. Weißt du noch, als dann Mitte des Jahres, letztes Jahr, alle mit ihren 200, 250 und what have you anfingen, habe ich gesagt, im Leben nicht. Wo soll das Geld herkommen? Sehe ich jetzt gerade einfach nicht. Insofern ist es gut, dass die im Endeffekt weiter an sowas festhalten, sagen wir mal so. Dieses Vertrauensding sehe ich tatsächlich ähnlich auch. Das hat aber damit was zu tun. Ne? Wir haben gesagt, Bitcoin, das digitale Gold. Bitcoin ist ein Inflationshedge. Bitcoin, ne? Also quasi die Narrative, die da lange gespielt wurden, die haben zumindest aktuell so jetzt gesehen nicht mehr gegriffen. Dann Crypto-President Trump, I will make crypto great again und what have you. Also all diese Sachen, das hat halt nun mal faktisch jetzt, wenn man mal objektiv bleibt, nicht gegriffen. Insofern finde ich es zumindest mal etwas verfrüht, von einem so eine Art definitiven Boden zu sprechen. Wobei die wahrscheinlich auch institutionelle, muss man wissen, wenn die von einem Boden reden, dann gehen die nicht von dieser einen Marke aus und sagen so jetzt 60.000, das war der Boden, sondern die denken da schon logischerweise in Zonen. Bedeutet, wenn der Kurs nochmal in Richtung 50 kurz geht, dann wieder hochkommt, dann ist das einfach dieser Bereich 10-20%, weil Deep Pockets denken nun mal anders, die legen auch mittel- und langfristiger an und die sind auch im Regelfall unter dem Spot unterwegs und fangen nicht an mit dem 100er Hebel da zu agieren. Insofern muss man da schon sehen, auch Timeframe-mäßig, wie lange will man investieren und dann im Endeffekt gehe ich schon mit, grob zu sagen, yo, wir kommen dem zumindest mal näher. Wir können zumindest, wenn wir mal schauen, das ist vielleicht das Interessante, wir haben verhältnismäßig zu diesem massiven Abverkauf, der ja durchaus, den ich ja vorhin gezeigt habe, auch in diesem Coinbase Premium Chart, dass da im Endeffekt Institutionelle richtig, richtig reingebuttert haben und da scheinbar irgendwer raus wollte, zeigen insgesamt die Outflows aus den verschiedenen Krypto-Produkten aus der Vorwoche laut Coinchase lediglich insgesamt über alle gerechnet, ne, minus 187 an. Wir sehen, insgesamt hatte Bitcoin mit 264 die größten Outflows, aber tatsächlich sieht Coinchase, dass sogar Ethereum minimale Inflows hatte, tatsächlich XRP mit deutlichen Zuflüssen, 63, kann ich mir auch gar nicht dran erinnern, dass die mal so einen hohen Zufluss hatten, wenn die Zahlen dann stimmen. Dann sieht man Solana auch einen Zufluss, also insgesamt 187 ist so gemein eigentlich überschaubar und könnte zumindest mal kurzfristig auf so eine Art Ermüdung der Verkäufer, die gute Sellers Exhaustion, hindeuten. Und auch, wenn man da mal so drauf guckt, fand ich extrem geil, weil man immer nicht genau weiß, wie viel war das eigentlich damals. Wenn man den Fear and Greed anguckt und mal diese historischen quasi Pain-Punkte aus der Vergangenheit anguckt, da sieht man, wir haben hier eine 5 gehabt und wir sehen, eine 5 hatten wir ja seit 2012 im Grunde genommen, ich denke mal, da haben die Aufzeichnung von dem Fear and Greed für Krypto oder für Bitcoin gestartet, noch nie gesehen. Also insofern ist es eine historische Angst unter Anlegern. Ihr seht es, größer als beim Covid-Crash, größer als beim FTX-Crash. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob es im Endeffekt aktuell das, was wir sehen, auch dieser Bounce von diesem massiven Wert. Wir wissen ja auch, der RSI im Bitcoin war historisch tief, unter anderem. Ihr werdet selber, egal wo ihr geguckt habt oder ob ihr bei uns gelesen habt, wir sind jetzt im Grunde genommen viele Extremwerte angelaufen. Wird man mal sehen, ob das ausreicht, dass wir wirklich mehr als eine technische Erholungsbewegung sehen. Und da wir, und das ist so ein bisschen das Problem, dass wir seit dem 10.10., deswegen empfinde ich diesen 10.10. Event so gesehen eigentlich immer noch schlimmer, weil die Auswirkungen, die den Markt dann getroffen haben, doch ziemlich gravierend waren, weil wir schlicht und einfach, und das konnte man jetzt auch am letzten Donnerstag sehen, relativ dünne Liquidität im Markt hatten. Das heißt auch wichtige Supportmarken, unabhängig jetzt davon, dass dann institutioneller verkauft, Supportmarken, da ist einfach nichts passiert. Ich saß da ja selber, hab am Donnerstag immer wieder an wichtigen Marken, die ich im Chart identifiziere, mal reingelongt. Ich dachte, da muss doch zumindest mal ein Bounce kommen, da muss mal ein Lebenszeichen kommen. Der kam dann nicht viel und das zeigt, die Liquidität ist unglaublich dünn und das verstärkt logischerweise die Gefahr, dass ja eine erneute Kursschwäche, beispielsweise durch einen größeren Pullback am US-Aktienmarkt. Wir hatten ja im Grunde genommen auch am letzten Donnerstag einen größeren Pullback am US-Aktienmarkt. Am Freitag kam dort dann die Recovery. Damit einherging ist dann auch Bitcoin wieder hochgegangen. Und womöglich einer anhaltenden hohen Volatilität insgesamt an den Märkten. Ne? Also siehst du es ja gut ersichtlich, Gold oder Silber. Ich meine, was macht Silber hier tagtäglich für Bewegung? Das ist ein riesiges Asset und das handelt wie ein Meme-Coin gefühlt, ja, an manchen Tagen. Und das kann natürlich logischerweise zu weiteren Verwerfungen führen. Ich würde es vielleicht, um vielleicht auf Bernstein oder JP Morgan zurückzukommen, etwas anders formulieren und sagen, anstatt jetzt groß den Boden auszurufen, lieber von einem sich verbessernden Chancen-Risiko-Verhältnis am Markt reden. Denn wenn man mal die Drawdowns historisch anguckt, ja, die Bitcoin alle so gemacht hat, da sieht man im Vergleich zu den vorherigen, wir sind jetzt in der Spitze mit diesem Schlag auf die 60.000, 52% runtergekommen. Das gehört zu den 10 größten Korrekturen in der Geschichte von Bitcoin. Das kann man erstmal festhalten. Ich glaube, Platz 9. Und damit nimmt aber logischerweise das Drawdown-Potenzial meiner Meinung nach weiter ab und die Wahrscheinlichkeit für gewinnbringende Investments nehmen natürlich Timeframe-abhängig damit aber wieder zu. Das heißt, wenn man sagt, ich kaufe diese massiven Kursrückgänge, weil ich ohnehin vor, in 1, 2, 3 oder wie auch immer Jahre zu halten, sei es auch als klassischer Deutscher, ich kaufe ein Jahr und will die Steuerfreiheit, also halte mindestens ein Jahr, dann hast du im Endeffekt bei Bitcoin die Möglichkeit, die Chance, dass du dort einen Gewinn realisieren wirst, wenn du sozusagen das hältst, auch wenn du vielleicht noch durch eine Zeit der Buchverluste gehst, die nimmt dann im Endeffekt dann doch zu, Johannes.
Mhm. Ja, die Krypto-Komponente mit On-Chain-Daten, Flows und Co., das ist ja immer das eine. Die andere Sache ist ja die Makrolage. Das heißt, Da ist ja, wie du schon gesagt hast, ne, die Lage am Aktienmarkt ist bestimmt ja auch irgendwie noch unser Kursgeschehen. Teilweise sogar übergeordnet, muss man ja sagen, das große Regime, in dem wir uns befinden. Und wir kommen gleich zu den Daten für die nächste Woche. Vorher, was glaubst du denn, wie die jüngsten Ereignisse da den Bitcoin-Kurs beeinflussen? Wir haben jetzt in Japan möglicherweise eine neue Geldflut, die da auf uns zukommt, trotzdem irgendwie auch eine unsichere Lage in den USA. Wie beeinflusst das Bitcoins Suche nach einem Boden?
Ja, also die Makrolage dürfte im Endeffekt einfach gesagt darüber entscheiden, ob und wie lange wir noch diese Hängepartie sehen. Der Wahlerfolg der Präsidentin in Japan, also gestern Abend, die im Endeffekt an ihrer lockeren Politik oder Politik des lockeren Geldes festhalten wird, damit den Yen weiter entwerten dürfte, wo das wirklich mittlerweile grenzwertig ist, was die da spielen. Also die machen selber dann einen Ritt auf der Rasierklinge, aber sie will dadurch im Endeffekt die Wirtschaft ankurbeln durch derartige Pakete. Was hat das zur Folge? Die Zinsen, wir hatten da hinlänglich drüber gesprochen, auf japanische Staatsanleihen dürften dann weiter in die Höhe getrieben werden. Und das stellt womöglich anhaltenden Gegenwind für den US-Aktienmarkt. Und weil der eine relativ hohe Korrelation, insbesondere der Nasdaq, mit Bitcoin und Krypto aufweist, haben wir dann wieder dort auch womöglich Gegenwind kommen. Zumal durch, wenn der Yen entwertet wird, was passiert über den Dollar-Basket, DXY, der Dollar könnte womöglich dadurch erstmal gestärkt werden. Wir wissen, alles, was in Dollar gehandelt wird, wenn der Dollar stark ist, ist eher problematisch, gerade für Risikoassets. Und im Endeffekt dürfte weiteres Geld aus den USA abfließen, damit auch aus den US-Indizes, womöglich auch aus ETFs wie zum Beispiel IBIT und Co., weil halt diese interessante Verzinsung der JPY-Bonds mit oberhalb locker der 3, 3,5, teilweise 4% jetzt dann zunehmend interessant ist. Das Geld fließt zurück, das Geld ja fehlt dann im Endeffekt auch für Risikoassets und auch im US-Markt. Und da sieht man, das ist jetzt ein unmittelbares Event aktuell, eins von vielen Makro-Events, die wir ja in letzter Zeit gesehen haben. Wir wissen ja auch mit Kevin Warsh, das war ja im Grunde genommen auch der Trigger, darf man nicht vergessen. Dieser ganze Abverkauf bei Bitcoin war ja ein Stück weit der Trigger, dass Warsh, dass der auf einmal gesagt wurde, okay, Warsh wird's. Man weiß, der ist ein Mensch, der nicht lockere Geldpolitik gut findet, der eher, wenn er sich an seiner eigenen Vergangenheit hält, eher der ist, der sagt, oh, Inflation könnte ein Problem werden, ich glaube, wir müssen die Zinsen nochmal wieder hochziehen etc. Also im Grunde genommen, zumindest nach aktuellem Wissen, womöglich eher nicht den risikoaffinen Anlegern im Endeffekt Geld in Rachen wirft, damit die Gas geben können.
Auf jeden Fall. Es herrscht noch viel Unsicherheit zu Kevin Warsh, muss man auch dazu sagen. Ich habe auch jetzt Bull-Cases gesehen oder dovische Cases für seine Politik. Gleichzeitig ist es einfach diese Unsicherheit, dass wir es nicht wissen, dass er sich noch nicht geäußert hat, dass er noch nicht sozusagen bestätigt wurde. Und natürlich auch politisch betrachtet, ne, die Midterm-Wahlen, auch da haben wir eine gewisse politische, regulatorische Unsicherheit. Da wird sich erstmal defensiv eingestellt. Man weiß nicht, was nach diesem Regimewechsel oder Regime ist vielleicht ein bisschen hart, zumindest bei der Fed schon, aber ob die Demokraten vielleicht möglicherweise an die Macht kommen, das alles spielt ja auch noch eine Rolle bei den Investoren. Auch das wird einen Einfluss auf die Kurse haben. Ich will mal in die USA und auch zu den Makrodaten reinzoomen. Diese Woche haben wir auf jeden Fall auch ein paar spicy Datenveröffentlichungen, die auf uns warten. Stefan, welche sind das?
Ja, wir haben die US-Einzelhandelsumsätze, die kommen morgen. Im Grunde genommen, da sieht man, wie ist das Kaufinteresse, also wie viel Geld hat im Endeffekt der Privathaushalt, um im Endeffekt im Einzelhandel zu investieren. Wenn er kein Geld hat, bedeutet, er hat womöglich auch kein Geld, um zu sagen, jo, ich habe hier nochmal ein paar Tausend über, die ich jetzt dann im Endeffekt in Krypto zum Beispiel reinhauen kann. Zur Wochenmitte erfolgt die Bekanntgabe des aktuellen NFP-Arbeitsmarktberichts. Nicht wundern, der sollte eigentlich letzten Freitag kommen. Dann hatten wir diesen Mikro-Shutdown, will ich ihn mal nennen. Und dann auf einmal hieß es am letzten Donnerstag, einen Tag vor der Veröffentlichung, wir können die Daten gar nicht veröffentlichen, weil wir haben das jetzt noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten, bis wir ihn frisiert haben vielleicht. Und dann im Endeffekt kommt der Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr. Gleichzeitig die Arbeitslosenquote in den USA. Das sind ja beides relevante Daten, auch für die Fed, für ihre nächste Zinsentscheidung, die, ich glaube, am 12. März stattfindet. Tatsächlich ist es, ich hatte jetzt am Wochenende geguckt, die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung, die war wochenlang bei 3-4%, die stand jetzt am gestrigen Sonntag wieder bei 23%. Also ist so zumindest ein bisschen hochgegangen, dass ein paar Leute sagen, vielleicht muss er irgendwie doch ran, wenn der Stellenmarkt so schwach ist, weil wir haben tatsächlich kaum noch neue Stellen, die geschaffen werden, und es werden auch sehr viele momentan entlassen in den USA. Das heißt, wir bewegen uns da wohl zuletzt auf einem Niveau so schlecht wie seit 2009 nicht mehr. Also im Hintergrund passiert da schon viel, ne? AI ist dann ein Grund, Synergie-AI, dann im Endeffekt sind die US-Unternehmen vielleicht vorsichtiger bei neuen Einstellungen, das alles kumuliert. Setzt den Arbeitsmarkt unter Druck. Vielleicht muss die Fed deswegen ran. Gerade weil wir gesehen haben, Inflation, Trueflation war auf 0,68% gefallen. Das heißt, die gehen davon aus, Inflation ist jetzt irgendwie kein Problem mehr. Deswegen gucken wir auch dann in der zweiten Wochenhälfte nochmal Veröffentlichung der neuesten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ein weiter Indikator, wie sieht's aus mit den Arbeitslosenzahlen. Und zum Wochenschluss am Freitag, dann kommen sie nämlich tatsächlich die Präsentation der neuesten US-Inflationsdaten, also der CPI-Daten für den Handelsmonat Januar. Da wird man sehen, bewegen die sich in eine ähnliche Richtung, was die unabhängige Organisation Trueflation im Endeffekt identifiziert hat, dass die nämlich die Inflation deutlich zurückgekommen ist. Für uns vielleicht noch spannend, für Kryptoanleger insgesamt, ihr wisst, Berichtssaison, die großen Mag 7, bis auf Nvidia, die kommen in ein paar Wochen erst, sind jetzt alle durch, dementsprechend wird es jetzt spezifischer, und wir haben in der Berichtssaison diese Woche morgen Abend enorm spannend den Neo-Broker Robin Hood, wo man ja auch Kryptos handeln kann, sowie dann tatsächlich am Donnerstagabend die Kryptobörse Coinbase. Also da sieht man, da könnte man schon auch an beiden Daten so vielleicht ein Stück weit ableiten, gerade auch bei Coinbase. Wie ist das Interesse auch von Retail? Wie ist das Handelsvolumen? Also wie groß sind die Umsätze und die Einnahmen, die insbesondere dann Coinbase im Kryptosektor gemacht hat?
Ja, Robinhood ist ja basically schon so ein richtiger Crypto-Play geworden. Ich hatte vor ein paar Monaten mal so eine Schlagzeile gesehen bei den letzten Quartalszahlen. Da war Krypto für einen 130-prozentigen Anstieg ihrer Einnahmen oder sowas verantwortlich. Also auf jeden Fall auch all eyes on Robinhood, ne, die ja auch viele Kryptos mittlerweile listen. Ja, lass uns doch zum Abschluss nochmal einen Blick auf das Technische werfen. Bitcoin handelt trotz Zwischenerholung weiterhin um 70.000 rum. Welche Chartmarken müssen die Bullen in den kommenden Tagen zurückerobern, um die Anstiegsbewegung fortzusetzen? Ich sehe da schon in dem Chart eine fette grüne Linie, auf der wir genau sitzen. Das wird sicherlich später nochmal relevant werden, aber erstmal der Blick nach oben.
Ja, diese Marke ist definitiv wichtig. Wir müssen uns jetzt kurzfristig tatsächlich alles daran setzen, die 69.000. Ich weiß, wir sind da am Donnerstag einfach so durchgegangen und dann, genauso habe ich mich gefühlt. Ich war in der 69.000, habe die long getradet. In der ganz kurzen Zeiteinheit gab es da auch einen kleinen Bounce, wenn ich da jetzt in quasi 15 Minuten Chart gucken würde. Wir sind auf Tagesschluss einfach bam durch und dann am Freitag bam wieder drüber. Bedeutet aber nicht, dass die Marke nicht mehr relevant ist. Wo kommt die Marke her? Das ist die Zone um das 2021er Altermai von damals. Ihr wisst, so eine wichtigen, relevanten Marken sind im Endeffekt wichtig. Und was ist jetzt hier Samstag, Sonntag und heute Tagesschlusskurs enorm wichtig, die 69.000 zu halten? Können wir das? Dann wird es wichtig, ihr seht es auf der Oberseite, so einfach kann es im Endeffekt sein. Das Tief vom Mittwoch war dann gleichzeitig das Hoch vom Freitag, das Hoch vom Samstag. Gestern haben wir als zur Future-Eröffnung mit diesen positiven Wahlergebnissen aus Japan und vielleicht auch so ein bisschen dieser Super Bowl-Laune, ist Bitcoin einmal kurz drüber gespiked, aber wirklich nur so im 15-Minuten-Chart, einmal so wham rüber und direkt wieder drunter. Das bedeutet, der Bereich 71.600, 71.700, der muss von den Bullen ebenfalls zurückerobert werden. Dann hätten wir meiner Meinung nach eine Chance, in den Bereich um 73.000 als erstes Mal anzusteigen. Das ist so die erste Zone, die dann für mich relevant wird. Sieht man vielleicht besser, wenn ich da jetzt in einen 4-Stunden-Chart reingehen würde. Warum ist das? Ihr seht es nämlich, da ist zum einen dieses erste Tief hier vom Dienstag, vom 3. Februar, da waren wir erstmal dran abgeprallt. Dann sehen wir hier auch die EMA 50 im 4-Stunden-Chart, das obere Bollinger-Band im 4-Stunden-Chart, da heißt, hier kommt viel zueinander, das heißt grob diese Zone um 73 wird dann wichtig. Zeigt sich Bitcoin auch dort bullisch, um es mal so zu sagen, kann das auch rausnehmen. denke ich, wird dieser Bereich 74.5, 75.000, das ist ja diese braune Zone, über die wir die letzten Wochen auch immer gesprochen haben, die dürfte dann wichtig werden, weil das war ja im Endeffekt damals das Ausbruchsniveau vor der ganzen Rallye. Also wenn ich jetzt hier in den Wochenchart ganz kurz einmal reingehe, dann seht ihr es hier, das war das März das Hoch vom März 24, dann waren wir dann irgendwann im Oktober 24 nochmal dran gescheitert und dann haben wir Vams ja im November 24 diesen Ausbruch gesehen. Das heißt, das dürfte elementar diese Zone, um die 74.000, sag ich mal, relevant werden. Hier dürfte sich Bitcoin meiner Meinung nach im ersten Versuch schwer tun. Kann sich, und da hängen wir so ein bisschen dran, ne? Auch vielleicht mit guten Zahlen und vielleicht auch ein bisschen wichtigen, also dass die Daten, insgesamt die Wirtschaftsdaten aus den USA dann uns quasi ein bisschen Rückenwind geben. Und wir erholen uns zusammen mit dem Technologiesektor, weil der Nasdaq ist aktuell ja selber auch problematisch. Der zeigt sich, ist auch gerade der Underperformer, leidet unter der Schwäche der Mag7 etc. Kann der seine Kursschwäche abschütteln und Bitcoin sozusagen ja mit an die Leine nehmen, mit gen Norden nehmen. Könnte Bitcoin in den Bereich grob 76,9 springen. Das ist ganz einfach abgeleitet hier. Tagestief, Tag gehalten und dann sind wir durchgebrochen und dann wurde es hier zu Widerstand. Bedeutet, irgendwo diese Zone hier um 76,9 wird wichtig. Sollten wir tatsächlich, unter der Prämisse, dass wir das auch noch rausnehmen, ja, dann sehe ich den maximalen Bereich, das sind diese ein Tag, zwei Tag, drei Tag plus hier grob die 20-Tage-Linie. Das wären so Pi mal Daumen, ja, 78,5. In der Spitze vielleicht irgendwo 79 und ein paar zerquetschte. Das ist so das, was ich auf der Oberseite sehe an Potenzial. Sollten wir tatsächlich eine Erholungswoche sehen. Viel mehr kann man leider momentan nicht ableiten, weil wir sind unabhängig von dieser Gegenbewegung. Wir machen hier gerade höhere, tiefere Hochs und tiefere Tiefs, Johannes.
Er hatte vorhin ein paar On-Chain-Level nach unten genannt. Der Realized Price zum Beispiel, der so knapp unter 60 liegt. Ich habe ganz vergessen zu sagen, die grüne Linie, also dieser absolute Boden, der wäre dann tatsächlich irgendwo zwischen 40 und 50k. Jetzt mal zu den Chartmarken, also der technischen Analyse nach unten. Stefan, welche Kurslevel sind da entscheidend?
Ja, sollten wir diese 69.000 aufgeben. Und tatsächlich, da sieht man, muss man auch sagen, ich lag in der letzten Woche seit längerer Zeit mal wieder daneben, dass ich habe nicht mit so einer Volatilität gerechnet. Ich habe in der Vorwoche gesagt, 69.000 ist das Maximale, was ich auf der Unterseite sehe, ein Stück weit. Wir sind dann tatsächlich auf die 60 geknallt, also gut, was 12-13% sogar noch mal tiefer. Sind dann aber jetzt auch immerhin, da sieht man wieder diese 69 dann doch wieder leicht drüber. Sollte die jetzt aber wieder aufgegeben werden, ja, sehe ich einen Retest des Wochenendtiefs. Ist relativ, dann gehe ich wieder in den 4-Stunden-Chart, dann seht ihr es so ein bisschen besser. Da seht ihr, das ist hier diese Samstagstief. Das ist der Bereich so 67,4 Pi mal Daumen. Das haben wir hier Samstag früh gesehen. Das ist dann die erste Marke von einem Retrace-Tief. Da kommt auch das untere Bollinger-Band im 4-Stunden-Chart. Das heißt, da dürfen wir ein bisschen Support finden. Das ist so die erste Marke, da kann ich mir auch sehr vorstellen, dass wir die sogar vielleicht heute sogar nochmal schnell in Spike irgendwie sehen. Gibt die Marke dann leider, sagen wir mal, keinen Support, dürfte Bitcoin bis an die 65,6 laufen. Das seht ihr hier, da ist für mich, das ist quasi auch ein altes Level, was wir in der Vergangenheit schon mal relevant waren. Deswegen nur weil wir da zwischenzeitlich durchgeknallt sind, heißt es nicht, dass diese Levels im Endeffekt nicht mehr relevant werden. Da verläuft auch der Supertrend im 4-Stunden-Chart. Das ist quasi so diese Oberkante von dieser orangen Zone hier. Bleiben die Bären jetzt mal, bärisches Szenario, auch dort am Drücker und auch vielleicht ne Nasdaq und Co. schwächeln alle unter der Woche. Vielleicht auch die Zahlen spielen nicht mit und es gibt weiter Druck vom US-Aktienmarkt. Könnte Bitcoin meiner Meinung nach bis an diese 62,8 zurückfallen. Wo kommt die her? Und die ist ziemlich leicht zu erkennen. Und zwar, ihr wisst es, die Schlusskurse sind immer wichtig. Ne? Wir haben diese 4-Stunden-Kerze, dann sind wir hier durchgebrochen und sind wieder zurückgekommen. Und dann haben wir im Endeffekt hier diesen Kurs gesehen, also ne, immer quasi die Kerzenkörper sind immer eher die relevanten Zonen und da will ich erstmal sehen, wenn wir hier ranlaufen, dass wir nicht, wenn wir jetzt gerade so eine Bewegung hier runter sehen, ob wir nicht hier das schaffen, wiederum per 4-Stunden-Close, das zu halten, diesen Bewegen, und dann im Endeffekt wieder gen Norden zu gehen. Damit würden die auch sozusagen, ich habe vorhin mal auf die Liquidation Mark geguckt bei CoinGlass. Hier sind natürlich die kurzfristigen Hebler. Hier sind hier in dieser Zone schon wieder drin, die da hochgehebelt irgendwie probiert haben. Mensch, wenn es jetzt hochrasiert, dann kann ich fette Gains machen. Hier hast du kurzfristig Liquidität liegen. Das heißt, kann sehr wohl sein, dass wir hier dann nochmal zurückfallen. Sollte das nicht halten, dann sehen wir Retest wochentief, dann sehen wir die 60.000 und dann nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass wir tatsächlich noch irgendwo in diesem Bereich um 68,4 in irgendeiner Weise 58,4 zurückfallen könnten, weil damit würden wir auch quasi sämtliche Liquidität hier drunter, wo Leute im Endeffekt vielleicht irgendwo im Bereich des Tiefs gekauft haben, sagen, ah, ich packe meinen Stop-Loss jetzt mal hier hin, könnten die Market Maker das nochmal wegrasieren. Also diese Zone hier ist Pi mal Daumen das maximale Kursziel für diese Woche. Das leite ich auch ein bisschen aus der Volatilität ab. Ne? Die Volatilität auf der Oberseite wie auf der Unterseite ist für mich, dass wir Potenzial ausgehend von ungefähr diesen 69.000 haben von roundabout, was sind das, 14-15%. Weil wir einfach die Volatilität, die wir jetzt haben, entweder wir sehen wirklich dieses, okay, es passiert gar nichts, der Markt will nichts und wir rennen jetzt hier wirklich in so einer Range weiter. Oder diese Volatilität bleibt schlicht und einfach erhöht, weil Leute sich neu positionieren müssen. Also der Markt dreht sich quasi einmal komplett um muss sich erstmal abschütteln. Dann wäre eine Möglichkeit, dass wir hier runterkommen oder im Endeffekt diese Kiste in Richtung Oberseite.
Alright, ja, vielen Dank Stefan und damit seid ihr bestmöglich abgeholt. Wir sind am Ende für heute angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Am Mittwoch gibt's dann das Marktupdate, wo ihr dann wie gewohnt Stefans Live-Chart-Analysen seht, eine Einordnung zu den Entwicklungen an den weltweiten Finanzmärkten und Antworten auf eure brennenden Fragen im Live-Chat. Wir sehen uns dort um 12.30 Uhr. Wenn ihr bis dahin nicht warten könnt, dann schaut doch gerne in den BTC Echo Telegram-Channel @BTC Echo vorbei und besprecht mit Stefan und mir Trends, Coins und Trades. Kommt in die Gruppe, wir freuen uns auf euch.
Richtig.
Damit bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, Leute.
Bis dann, ihr Lieben.